Table of Content, der Sachbuch-Podcast mit Christoph Blome.
Mit mir am Tisch sitzt eine Frau, die keine Sachbücher schreibt, aber dafür sorgt, dass Sachbücher unter die Leute kommen. Ihr gehört die älteste Buchhandlung Berlins, gleichzeitig die zweitälteste Deutschlands und seit kurzem ist sie auch Verlegerin. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind, Martina Tittel.
Herzlichen Dank. Schön, dass ich hier sein darf und Sie mich zu einem Gespräch gebeten haben.
Frau Tittel, Ihnen gehört seit 2015 die Nicolaische Buchhandlung in Berlin und seit kurzem auch der Nicolai Verlag. Beide sind gemeinsam gegründet worden, 1713, sind also sage und schreibe 311 Jahre alt. Vielleicht können Sie mal kurz erklären, wie Buchhandlung und Verlag historisch zusammenhängen?
1713 war noch eine Zeit, wo es erst anfing mit den Buchverkäufen. Davor waren so Tauschbörsen, da hat man Buchblätter oder Buchblöcke getauscht. Und wenn man damals in seiner Buchhandlung was verkaufen wollte, dann musste man dafür sorgen, dass man Bücher verlegt, damit man was zum Verkaufen hatte. Und der Vater von Friedrich Nicolai, Gottlieb Nicolai, der hat damit schon angefangen, also hatte auch schon, bevor Friedrich Nicolai die Buchhandlung übernahm, ich glaube 44 Werke selbst gedruckt mit verschiedensten Autoren. Und Friedrich Nicolai, der nach dem Tod seines Bruders ja dann 1758, meine ich mich zu erinnern, die Buchhandlung übernahm, der setzte das fort, aber der war dann gleich alles. Also der war überbordend, ne? Der war dann Verleger, Buchhändler, Autor, Reisender und Salonveranstalter auch noch. Und hat eben so stetig für Nachschub gesorgt und so war es damals. Und man hat ja damals auch noch, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, man hat damals Buchblöcke verkauft. Und das Haus in der Brüderstraße, so schräg gegenüber, da war ein Buchbinder. Der hat dann individuelle Cover zusammengestellt, nach Wunsch der Käufer.
Also Individualisierung, könnte man mal drüber nachdenken, ob das auch eine Marketingstrategie für heute wäre.
Wahrscheinlich eine sehr teure.
Ja, kaum zu finanzieren.
Ja.
Die Nicolaische Buchhandlung war ja ursprünglich in Berlin-Mitte, heute ist sie in Berlin-Friedenau. Mögen Sie mal kurz beschreiben, was ist das für eine Lage da, was ist das für ein Stadtviertel und wie sieht Ihre Buchhandlung aus? Was kaufen da für Leute?
Ja, die war ehemals Brüderstraße, in der Tat. Und jetzt ist sie in der Rheinstraße in Friedenau. Friedenau ist der Bezirk in Berlin mit der höchsten Literatur-Nobelpreisträgerdichte Deutschlands. Muss man einfach mal so bemerken, by the way. Und ist ein gutbürgerlicher Bezirk und Bildungsbürger. Inzwischen haben wir einen verstärkten Zug von jungen Leuten mit Familie. Als ich 2015 die Buchhandlung übernahm, musste ich ganz schnell mein Sortiment irgendwie erweitern und ändern, weil ich dachte, wenn ich genau so weitermache, dann stirbt mir meine Klientel weg. Und das haben wir dann auch gemacht. Und so ist es jetzt relativ bunt geworden. Und die Buchhandlung ist an diesem Standort fast 100 Jahre, also 2026 sind wir dann 100 Jahre an diesem Standort und sie sieht, wie ich finde, schön aus.
Das kann ich bestätigen, ja.
Dankeschön. Wenn man reinkommt, denke ich, hat man so ein Gefühl von, ach, ich kann hier mal so stöbern und gucken. Also man hat eine Lust, einfach zu schauen und die hat natürlich eine ganz eigene Atmosphäre durch die Galerie und die Treppe, die da hochführt.
Sie haben gerade gesagt, Sie haben damals das Sortiment erweitert. Von wo nach wo haben Sie es sozusagen erweitert? Was haben Sie angebaut, wenn man so will, thematisch?
Sachbuch, also Politik und Zeitgeschichte habe ich wirklich ausgebaut. Beim Kinderbuch habe ich das intelligente Kinderbuch reingenommen. Was habe ich noch? Ich habe viele Sachen rausgeschmissen. Also weil ein Regalbrett Buch über Kunst strahlt nicht wirklich Kompetenz aus.
Ja, da klang gerade an, schon fast, warum ich Sie eingeladen habe, nämlich Ihr Engagement fürs Sachbuch. Das ist mir nicht nur in Ihrem Sortiment aufgefallen, an der Stelle wahrscheinlich Disclaimer, ich wohne in Friedenau und kaufe auch in der Nikolaischen Buchhandlung ein. Das sozusagen der Transparenz halber gesagt, aber Sie haben nicht nur ein großes Sachbuchsortiment, sondern haben sich auch mal in Ihrem Newsletter sehr fürs Sachbuch stark gemacht. Und ich als, sagen wir mal, jemand, der verlagsseitig Sachbücher betreut hat, für mich war das, sagen wir mal, was mir sehr positiv aufgefallen ist, weil mir hängt so ein Erlebnis nach. Vor Jahren hatten wir mal mit dem Verlag, für den ich damals gearbeitet habe, eine Buchpräsentation in Berlin. Und es gab natürlich auch einen Büchertisch, der von einer Buchhandlung betreut wurde, irgendwo aus dem Stadtzentrum von Berlin, soweit ich mich erinnere. Und ich kam mit dem Buchhändler ins Gespräch und fragte ihn so, ja, wie es denn bei ihm in der Buchhandlung so mit dem Sachbuch läuft. Und er sagte, ach, offen gestanden, Sachbücher verkaufe ich eigentlich kaum. Und das fand ich einigermaßen frustrierend, weil man möchte natürlich als Verlagsmensch hören, klar, und irgendwie, wir verkaufen viele Sachbücher, besonders die aus Ihrem Verlag. Ich sprach ihn dann an, es war damals die Zeit, wo Christopher Clarks Schlafwandler ein Riesenerfolg waren. Und er sagte, ja, am Anfang hätte er davon schon mal ein paar verkauft, aber jetzt mittlerweile auch schon länger nicht mehr. Und ich dachte, oh Gott, wenn das schon bei einer Großstadtbuchhandlung der Fall ist, wie soll das dann erst in kleineren und in Mittelstädten aussehen? Deshalb meine Frage, haben Sie den Eindruck, dass es das Sachbuch im Einzelhandel schwerer hat als die Belletristik?
In der Tat, ja. Ist so. Also wenn man sich umguckt, in vielen Buchhandlungen wird die Belletristik gerne und breit gepflegt. Aber zum Sachbuch haben nicht so viele Buchhändler den Zugang. Es wird dann ein schmales Angebot dargestellt. Ich kann jetzt auch ein Beispiel bringen. Ich habe ja jetzt vor kurzem noch eine zweite Buchhandlung übernommen in Klado und bin jetzt gerade dabei, das Sortiment umzustricken. Da kam ein Kunde rein und sagt, haben Sie denn jetzt Geschichte und Politik? Ich sage, ja, da drüben, aber wir sind noch nicht ganz fertig, die Regale sind noch nicht voll. Ach, sagt er, das ist ja schon mal richtig Auswahl. Vorher war hier nur so viel und er zeigte mir so ein Stückchen, so ungefähr 30 Zentimeter. Ich finde einfach, das Sachbuch dazugehört. Also ich habe auch den Anspruch, wenn ich Bücher vertreibe, mich politisch, gesellschaftspolitisch mit dem, was auch im Ausland passiert etc. auf dem Laufenden zu halten. Und ich finde, wir haben als Buchhandlung auch eine gesellschaftliche Aufgabe. Also ich habe neulich beim Bücherfest eine kleine Rede gehalten, beim Presseempfang. Ich gesagt habe, wer, wenn nicht wir Buchhandlung, wir Verlage können Diskussionen anstoßen, können Bilder zurechtrücken. Und da ist das Sachbuch hat eine ganz wichtige Rolle. Logisch. Und ich mache ja nicht nur Sortiment Sachbuch, sondern ich mache ja auch Veranstaltungen zu Sachbuch. Und das gehört da einfach dazu. Es gehört da rein.
Das ist auch ein Aspekt, über den ich gerne mit Ihnen sprechen würde, nämlich das Marketing. Also das Buchmarketing, das machen ja zum einen die Verlage, auch die großen Ketten. Da würde mich interessieren, welche Möglichkeiten hat da sozusagen der kleine inhabergeführte Buchhandel, für den Sie ja stehen? Und was kann man jetzt speziell fürs Sachbuch machen? Sind das sozusagen nochmal andere Instrumente, die man da bedient als bei der Belletristik?
Nee, eigentlich nicht. Also man kann gucken, dass man Kooperationspartner ranholt. Also das sind schon nochmal andere, ja. Also ich werde ja nachher noch ein Buch empfehlen. Und da habe ich eine gemeinsame Veranstaltung in der Buchhandlung gemacht mit der Gedenkstätte Sachsenhausen. Haben wir dieses Buch dann bei uns präsentiert. Also das ist immer ganz gut, da auch Kooperationspartner zu haben. Oder wenn ich habe jetzt gerade aus gutem Grund seit knapp einem Jahr, mache ich sehr viel jüdische Veranstaltungen und mache die auch zum Teil zusammen mit der deutsch-israelischen Gesellschaft und gucke einfach, dass ich da auch eine Verbreitung habe. Mir ist es wichtig, einfach so eine Diskussion am Laufen zu halten. Und ansonsten sind die Medien, wo man das bewirbt, also wir machen natürlich Schaufenster. Wir machen ein Newsletter, der kommt einmal im Monat. Wir haben einen Flyer, der wird in den Geschäften rundum in Friedenau ausgelegt. Haben Sie vielleicht auch schon mal gesehen. Dann poste ich das auf Facebook und auf Insta. War noch irgendwas? Ah ja, genau. Ich gebe es noch in so eine Agentur. Die schickt es sozusagen in alle Tageszeitungen und Wochenzeitungen Berlins, damit es da in die Veranstaltungskalender kommt. So, das ist das, was man quasi so, was die Ground Fee ist. Für Marketing, damit man diese Veranstaltung bekannt macht. Aber mir ist es halt wichtig, dann auch im Newsletter, und ich habe halt beim Newsletter sind es jetzt so knapp 3000, die den bekommen. Das ist für so einen kleinen Buchladen und so einen kleinen Newsletter schon eine ganze Menge. Und deswegen stoße ich da auch immer wieder, ich weiß gar nicht, ob Sie den bekommen, den Newsletter.
Meine Freundin.
Ihre Freundin, okay. Stoße ich im Editorial auch immer wieder mal aktuelle Themen an, also die einfach gerade auch politisch in der Diskussion sind.
Wenn Sie da sich so umschauen im Sachbuchmarkt, gibt es da Themen, wo Sie sagen würden, das ist jetzt so von dem, was die Verlage anbieten, unterbelichtet? Da würde ich mir mehr wünschen. Also zu dem Thema gibt es nicht genügend Neuerscheinungen.
Nee, kann ich so nicht sagen. Also ich finde es relativ gut und klug, wie viele Verlage reagieren auf aktuelle Entwicklungen, also dass die aufgegriffen werden, zum Teil auch mit neuen Autoren. Und es gibt auf der anderen Seite Sachbücher, also das 17. Buch zum Abnehmen oder zu irgendwas muss es dann auch nicht mehr haben. Ja, so. Ich finde es viel wichtiger, also wirklich zu Politik und Zeitgeschichte Bücher herauszubringen, weil auch die Verlage haben eine Verantwortung, dass Diskussionen geführt werden und dass sich ihre Vertreter auch in den Buchhandlungen dafür einsetzen, dass solche Dinge nach vorne gebracht werden.
Wie sieht ein gutes Sachbuch für Sie aus? Was macht ein gutes Sachbuch aus?
Also es muss sehr sachlich sein, mit Fakten argumentieren. Wenn es verschiedene Ansichten zu einer Problematik gibt, möglichst beide sehr sachlich darstellen, so dass ich in die Möglichkeit versetzt werde, selbst beurteilen zu können, mir ein Bild machen zu können. Also das erwarte ich von einem guten Sachbuch.
Welche Rolle spielt für Sie das Erzählerische? Also was Sie jetzt beschrieben haben, zielt ja eher so auf Sachbücher, die ein Thema analytisch durchdringen sozusagen.
Ja, es gibt natürlich auch erzählerische Sachbücher, die einfach Geschichte großartig darstellen. Ja, also weiß jetzt Marseille 1940 wunderbar, ja, wo man einfach beim Lesen so viel Spaß hat, wie wenn man auch einen Roman liest, ja, und dabei aber ganz viel lernt. Oder ich habe vor einiger Zeit schon habe ich eins gelesen, das fand ich auch großartig. Andreas Pflüger, Richie Girl. Es gab ja, nach dem Krieg gab es ja Richie Camps in den USA, wo die Leute ausgebildet worden sind, die Nazis verfolgen und fangen sollten. Und Andreas Pflüger hat es in seinem Buch dargestellt, wie das vonstatten ging, und hat vor allen Dingen auch die Mechanismen dargestellt. Und zwar so dargestellt, dass man begreifen konnte, welche Deals auch die Besatzungstruppen eingegangen sind, um überhaupt die Wirtschaft am Laufen zu halten, aber wie viele Nazis dadurch wieder an Posten gekommen sind und an entscheidende Stellen. Dadurch, dass das aber aufgezogen hat an einer Protagonistin, war das sehr schön zu lesen.
Ich glaube, es ist auch vor 2 oder 3 Jahren bei Aufbau sind die Lebenserinnerungen von einem Richie Boy, ich glaube von dem letzten überlebenden Richie Boy, erschienen. Ich erinnere mich aber nicht mehr an den genauen Titel.
Das weiß ich auch nicht.
Frau Tittel, was Sie erzählt haben, klingt so, als sei Ihr Sachbuchprogramm, Ihr Sachbuchsortiment sehr stark kuratiert. Sie gehen von dem aus, was Sie relevant finden, was Sie wichtig finden. Welche Rolle spielen darüber hinaus so rein kommerzielle Erwägungen? Also wenn die Verlagsvertreterinnen und Vertreter bei Ihnen vorbeikommen und die Programme anbieten, kommt es da auch oft vor, dass Sie einfach sagen, interessiert mich zwar nicht, aber bestelle ich jetzt, weil das wird bestimmt ein Bestseller.
Das passiert alles, was Sie gerade erzählt haben. Okay. Es ist so, wenn die Vertreter kommen und man sieht sich die Vorschauen vorher an und sagt, so hier, der Titel, ne? Mein Gott, es interessiert mich überhaupt nicht, aber ich weiß, der wird laufen wie geschnitten Brot. Ja, natürlich kaufe ich den ein, weil ich, wenn ich weiß, ne, die Klientel ist auch bei mir in der Buchhandlung, dann muss ich den da haben. Ist ja logisch. Und dann gibt's andere Titel, wo ich einfach, natürlich ist unser Sortiment kuratiert, aber nur insofern, als dass wir nicht das reinsetzen, was wir jetzt selber super geil finden, sondern wo wir vermuten, dafür haben wir Publikum, dafür sind Interessenten da. Also für die machen wir das ja, ne, dieses Kuratieren. Und ich habe zum Beispiel zum Leidwesen vom Econ-Verleger irgendwann lernen müssen, dass Sachbuchwirtschaft in Friedenau gar nicht geht. So, ich habe es probiert, aber war kein Weiterkommen. Und es gibt halt eben viel an politischen Themen oder geschichtlichen Themen, wo wir aber auch dann, und das fördert das Ganze ja, wo wir Thementische machen, wo wir ein nettes Plakat auf den Tisch stellen und darauf hinweisen, was auf dem Tisch wohnt. Und dann sind die Leute aufmerksam und gucken auch. Und das heißt also, wir versuchen einzuschätzen, was wird gut laufen. Manchmal läuft ein Buch stärker, als wir vermutet haben. Manchmal läuft es weniger, als wir vermutet haben. Aber das, diese Eingrenzung, das Kuratieren, das muss stattfinden, weil es gibt so viele Sachbücher, die, also überlegen Sie, im Jahr ungefähr 80.000 Neuerscheinungen insgesamt. Mhm.
Ja.
Und da muss man ganz stark auswählen.
Ist das für Sie im Handel so die Einschätzung der Erfolgschancen eines Buches? Ist das eine intuitive Sache? Also Sie haben jetzt, klar, wenn es jetzt um ein politisches Buch geht, kann man immer sagen, okay, das ist jetzt gerade ein wichtiges Thema oder das wird ein wichtiges Thema werden. Und ich weiß, bei mir im Viertel habe ich die und die Käuferschichten, die da bestimmt zugreifen werden. Aber wenn wir jetzt, sagen wir mal, Gesundheitsthemen haben oder irgendwelche anderen Themen, entscheiden Sie da intuitiv oder gibt es irgendwelche Indikatoren, auf die Sie gucken?
Also es gibt Saisons. Im Januar müssen die Diätbücher auf den Tisch. So,
das ist so banal ist es, ja.
So völlig banal. Ja. Ja? Und
alles, was mit guten Vorsätzen verbunden ist, ja, zu Jahresbeginn.
Immer. Immer. Und dann gibt es natürlich die saisonalen Sachen, ob das jetzt bei uns wirklich Konfirmationen, die Osterzeit, Weihnachten, Kalender etc. Also da sind wir schon auch saisonbestimmt. Ne? Und ansonsten, was ich vorhin auch sagte, wir versuchen die Antennen nach draußen aufzustellen. Was ist gerade in der Diskussion? Welche Person ist gerade interessant? Es gibt manchmal Bücher von Personen, wo ich sage, Mensch, hättest du es mal vor 2 Jahren geschrieben. Jetzt bist du durch. Ja, kaufe ich nicht ein. Weil ich genau weiß, verkaufe ich nicht mehr. Von daher, also hole ich Sachbuch rein und überhaupt auch eben Belletristik rein, wo ich weiß, das kriege ich an den Mann und an die Frau. Alles andere macht keinen Sinn.
Beeindruckt Sie das, wenn der Vertreter oder die Vertreterin sagt, Autor, Autorin XY hat 200.000 Follower auf Instagram oder 1 Million? Ist das für Sie ein Grund, ein Buch vorzustellen?
Nee. Man muss differenzieren. Also wie alt sind die Follower? Wo sitzen die Follower? Und so weiter. Also möglicherweise sind die mit meiner Klientel in dem kleinen Friedenau überhaupt nicht kongruent. Dann ist es überhaupt nicht beeindruckend. Also ja, was soll ich damit anfangen? Nein, es gibt manchmal Bücher, da sagt der Vertreter, das musst du nehmen. Dann sage ich, bin ich überzeugt. Ich verspreche es dir. Sag ich, okay, gut. Aber dann notierst du Rückgaberecht. Du kriegst alle zurück, wenn ich die nicht verkaufe. Wir werden sehen, wer von uns beiden Recht hatte. So. Und jetzt erzähle ich diese eine Anekdote. Da war ich auf der Messe in Leipzig und ein Vertreter kommt auf mich zugeschossen und sagt, Frau Titel, das müssen Sie sich angucken. Kommen Sie mal mit. Das kommt jetzt raus, dieses Buch. Und zwar, also ein wirklich großformatiges Bilderbuch über ein altes Haus in Berlin. Und zwar ist es Berlin-Geschichte. Und so großartig gezeichnet und beschrieben, dass es wirklich ganz, ganz wunderbar ist, ist im Gerstenberg Verlag erschienen. Und er zeigte mir so ein paar Blätter. Und ich sagte, ja, ja, ist gut. Wie viel nehmen Sie? Ich sagte, naja, 10. Das ist nicht Ihr Ernst, ne? Ich sagte, ja, ist okay, 20. Schlussendlich, wir haben über 200 verkauft.
Wow.
Also, es ist wirklich ein großartiges Buch, was wirklich sehr kraftvoll in der Bildsprache ist, kraftvoll in der Sprache ist und Geschichte anhand eines Berliner Mietshauses vermittelt von 1800, schlag mich tot, bis heute. Großartig. Sowas liebe ich.
Klingt toll. Fallen Ihnen noch mehr Beispiele ein von Büchern, wo Sie in die eine oder in die andere Richtung daneben gelegen haben? Also die entweder wesentlich erfolgreicher waren, als Sie es gedacht hätten, oder?
Ja, hatten wir gerade im letzten Jahr, glaube ich, da kam dieses Buch raus von dem, der mit den 11 Geschwistern.
Ewald Fried. Genau danach hätte ich Sie gefragt. Hätten Sie den Erfolg vorausgesehen?
Ich habe gesagt, nee. Ich saß damit zusammen mit meiner Mitarbeiterin, die sagte, doch, das müssen wir haben. Ich sagte, echt, finden Sie? Und die sagte, ja, das wird was. Ich sagte, ich weiß nicht. Naja, okay, dann nehmen Sie es halt rein. Und die kam dann irgendwann an und sagte, Strike! Als es auf der Bestsellerliste stand. Da habe ich mich total verschätzt. Ja, kommt vor.
Und ein Buch, das hinter Ihren eigenen Erwartungen zurückgeblieben ist?
Habe ich jetzt keins auf der Pfanne, ehrlich gesagt. Also.
Das spricht für Ihr Urteilsvermögen.
Manchmal wünscht man sich, dass so bestimmte Bücher mehr laufen, ja, aber es ist jetzt keins, was so bong mir gerade in den Kopf kommt.
Als ich mich auf diesen Podcast vorbereitet habe und ein bisschen zu Ihnen recherchiert habe, habe ich mir gedacht, wir könnten eigentlich auch gut und gerne 2 Stunden über Ihr Leben reden und zumindest mir würde dabei nicht langweilig, um mal so ein paar Schlaglichter nur zu werfen. Sie gehörten zu den Mitbegründerinnen der Alternativen Liste in Berlin, aus der dann die Grünen hervorgegangen sind, haben in einem besetzten Haus gelebt, waren dann beim linken Verlag Elefantenpress, haben danach für Warenhäuser Buchabteilungen aufgebaut, wenn ich das richtig gelesen habe, haben für eine Bank gearbeitet, haben für ein Mobilfunkunternehmen gearbeitet, waren Geschäftsführerin im Kulturkaufhaus Dussmann und Unternehmensberaterin. Das klingt nach sehr vielen Leben und wie gesagt, ich würde gerne mit Ihnen lange darüber reden, aber wir sind ja hier ein staubtrockener Sachbuch-Podcast, deswegen muss ich den Bogen wieder zu unserem Oberthema finden. Und zwar würde ich gerne über die Zeit, in der Sie sozusagen sozialisiert worden sind, ein bisschen sprechen. Und zwar habe ich mich gefragt, als ich das so gelesen habe, ob so die sehr lebendige linke Verlagsszene der 70er, 80er Jahre, ob das so eine Talentschmiede war für Leute, die dann im etablierten Literaturbetrieb Karriere gemacht haben. Also man könnte Sie in gewisser Weise als Beispiel anführen. Ich denke aber auch an jemand wie Rainer Osnowski, der hat in Köln einen linken Verlag geleitet und war dann einer der Mitbegründer der Lit Cologne, die ja mittlerweile, ich glaube, das größte Buchfestival Europas ist. Hat sich das so angefühlt oder haben Sie so die Wege anderer Menschen aus der Szene beobachtet, was aus denen geworden ist? War das eine Talentschmiede?
Für mich eigentlich nicht so. Ich war von Kindheit an auf Lesen gepolt. Ich wollte lesen. Meine Großmütter haben mich beim Vorlesen beschummelt. Die haben gekürzt. Das habe ich aber gemerkt. Und dann habe ich beschlossen, ich lerne jetzt lesen. So. Und Lesen war für mich ganz wichtig. Ich habe die Schulbibliothek ausgelesen in der Grundschule und habe in meinem ganzen Leben nur ein Hanni und Nanni Buch gelesen, weil es so abgrundtief blöde war. Und habe dann angefangen, Biografien zu lesen, die ich wirklich super spannend fand. Und ich war halt auf einer sehr politischen Schule, der ersten Gesamtschule Deutschlands. wo wir auch sehr viele politische Lehrer hatten, durchaus auch unterschiedlicher Couleur, ja, ja. Aber ich glaube, da bin ich politisiert worden. Und dann kann man die Brücke schlagen, ne? So von politisch interessiert sein und lesen, landet man automatisch auch bei damals bei den linken Verlagen. Und ich kann mich noch erinnern, ich darf eine Anekdote beisteuern.
Ja, natürlich.
Ich habe damals eine Ausbildung gemacht bei Karstadt als Handelsassistentin, so hieß es damals. Heute heißt es, glaube ich, Handelsfachwirtin. Und war dann, also ich sag mal, die längste Zeit eigentlich von dieser zweijährigen Ausbildung in der Buchabteilung, weil ich mir das gewünscht hatte. Die durften zwar keine Buchhändler ausbilden, aber ich wollte da unbedingt hin. Und dann haben wir da sehr Rotbuch gepflegt in dieser Buchabteilung. Und dann kam eines Tages, und das, wann war denn das? Das muss so 77 oder 78 gewesen sein, wurden zwei neue Tageszeitungen geboren in Berlin. Einmal die Neue und einmal die Taz. Und dann bin ich zu meinem Abteilungsleiter hingegangen und habe gesagt, sag mal, was hältst du davon, weil wir auch den Presseshop hatten, was hältst du davon, wenn wir die bei uns ins Sortiment nehmen? Ja, sagt er, finde ich gut. Ruf mal da an. Dann habe ich da angerufen und habe gesagt, also bei der Neuen zuerst angerufen, habe gesagt, guten Tag, hier ist Karstadt-Hermannplatz, wir möchten gern Ihre Zeitung bestellen. Und dann kam die, wer ist da? Ich sage, Karstadt-Hermannplatz, wir hätten gerne Ihre Zeitung. Ja, Sie jetzt privat oder wie? Ich sage, nein, wir hätten die gerne, fangen mal mit 5 an und gucken mal, wie es läuft. Und okay, ja. Und die Taz, bei der Taz war es ganz genauso, die gleiche Reaktion, sie konnten es nicht glauben. Das fand ich sehr witzig. Weil etabliertes Unternehmen und dann so neue Tageszeitungen reinnehmen, damit hatte keiner wohl gerechnet. Und es war halt so, es war damals eine sehr politische Zeit in den 70er Jahren. Also da hat man, glaube ich, nochmal ganz anders auf dieses Sachbuch geguckt.
Was glauben Sie, warum die Zeit so politisch war? Waren das einfach noch die Nachwirkungen von 68 beziehungsweise von den ganzen Umwälzungsprozessen, die ja schon sehr viel früher begannen, vor 68?
Ich denke, es war mit eine Nachwirkung der 68er, aber es war auch, wir haben damals diesen grauen Herbst gehabt, es war auch mit ein Auswuchs dessen, was auch aus der terroristischen Szene kam. Zum einen hat man sich ja auch mit auseinandergesetzt, also wurde auch in linken Gruppen diskutiert, natürlich. Ich überlege gerade, damals war auch, es muss Ende der 70er gewesen sein, als Global 2000 rauskam. Club of Rome.
Ach so, der Bericht des Club of Rome, ja.
Ja, dieses dicke Ding in so einem kleinen Format. Das kam ja damals dann auch noch dazu. Also es war quasi die Nachwirkung 68er, dann terroristische Szene, linke Szene, dann die Umweltaspekte. Und dann kamen diese furchtbar schlechten Regierungen hier in Berlin, die einfach auch die Wohnsituation versemmelt haben. Und dann kam ja das mit den besetzten Häusern, das ging ja schon los. Oh Mann, 80, ja, so 80, 81. Also von daher, glaube ich, kamen ganz viele Faktoren zusammen. Und wir waren damals noch nicht so komfortabel aufgestellt, wie die Menschen heute leben.
Also, was meinen Sie damit?
Ich glaube nicht, dass sich heute einer von den jungen Leuten noch einen Kohleofen vorstellen kann. Oder einen Badezimmerofen, den man beheizen muss, wenn man warmes Wasser haben möchte.
Kohleofen habe ich tatsächlich auch noch erlebt.
Also, ich weiß noch, wie wir im besetzten Haus hatten wir großartige Badeöfen aus Kupfer. Das waren die guten. Ich glaube, dass sich sowas heute kaum einer vorstellen kann. Oder auch alles, was wir heute, das wurde, damals waren diese Bioläden, ne, wo man einkaufte, wo man gutes Vollkornbrot bekam, ne, und Müsli, was es in den Supermärkten damals noch nicht gab. So, das war dann schon besonders. Heute gibt es das alles überall. Und da ist eine, wie soll ich sagen, ein Wohlstand da, mit dem überall alles kriegen können und zu jeder Zeit, dass wenn eine Pandemie durchs Land zieht, leere Regale in Supermärkten schon eklatant ins Auge stechen.
Besonders beim WC-Papier.
Jo.
Empfinden Sie, wenn wir über die Zeit damals sprechen, die Gegenwart als weniger politisch und die Zeit dazwischen. Also wir blicken ja jetzt quasi, wenn wir jetzt 78 vielleicht als Ausgangspunkt nehmen, doch auf mehrere Jahrzehnte zurück. Wie würden Sie, was die Politisierung der Gesellschaft angeht, die Entwicklung beurteilen oder zusammenfassen? War das ein Auf und Ab? War das eine beständige Abnahme an politischem Bewusstsein, politischem Interesse? Oder wie würden Sie das sehen?
Ich glaube, das mit dem politischen Interesse ist genau wie im normalen Leben. Wir leben in Amplituden. Die sind vielleicht unterschiedlich lang, aber es gibt immer mal wieder aufflammendes Interesse. Also was ich zur Wendezeit war, die gesamte Gesellschaft hochpolitisiert, dann nahm es wieder ab, weil alle damit beschäftigt waren, irgendwie in Lohn und Brot und zu kommen und sich zu setteln. Dann ging es irgendwann wieder hoch, aber ich glaube, das war schon Ende der 90er, ging es wieder hoch, dann ging es wieder runter. Dann, als die erst in der eigenen Landespolitik oder in der Weltpolitik, was die Leute anspricht, beängstigt oder verunsichert, also wo dann wieder eine Politisierung stattfindet. Und jetzt haben wir einen Zustand, wo ich denke, ihr müsstet doch alle kreischen und tierisch unterwegs sein bei dem, was gerade stattfindet an Klima, an rechter Entwicklung auf der ganzen Welt. Das ist eine Entwicklung, die ist schrecklich mit anzusehen. Da müssten eigentlich alle schreien und aufstehen. Wir haben es ja jetzt auch erlebt nach diesem Potsdam-Treffen, ja. Aber es ist zu wenig im Alltag. Und das vermisse ich schon, dass es also mehr in den Alltag eigentlich einfließen sollte. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass dadurch, dass auch Einzelhandel abnimmt, Onlinehandel stärker wird, verstärkt sich auch das gesamte Cocooning. Das heißt, die Leute müssen gar nicht mehr vor die Tür. Die müssen sich auch nicht auseinandersetzen mit gar niemandem. Die machen Homeoffice, holen Lieferando und lassen sich den Rest vom großen A bringen. Und alles ist fein. Das ist jetzt übertrieben, ja. Ne? Klar.
Das heißt, Sie sehen schon auch einen Zusammenhang zwischen, naja, sagen wir mal einmal Sachbuchmarkt und Politisierungsgrad einer Gesellschaft, aber auch, naja, sagen wir mal, die kleine Buchhandlung als kulturelles Zentrum oder überhaupt die Beschäftigung mit Büchern und die entsprechende Mobilisierung in der Gesellschaft?
Natürlich sehe ich Zusammenhänge. Die Verlage gucken ja auch, was kann ich absetzen? Wie groß ist mein Markt? Und ich hatte jetzt gerade eine junge Autorin mit einem Debütroman, der aber ihre Vergangenheit darstellte. Also ihr Vater war Hamburger Jude. Nee, nicht Hamburg. Ihr Großvater, Blitzin. Ihr Großvater war hier jüdisch verankert und war hier auch mal Vorsitzender der DIG, also Deutsch-Israelische Gesellschaft. Und sie hat quasi ein Buch über die Entwicklung und Immigration und so weiter ihres Großvaters geschrieben und mit ihrem Zusammenhang, aber ein Roman halt. Es findet nichts statt. Gar nichts. Sie hat das Gefühl, wenn ich das Buch nicht geschrieben hätte, wäre es auch egal. So. Also wir haben sie jetzt aufgegriffen und haben sie in unseren Lesekreis geholt, ja. Aber es ist teilweise schon strange. Oder ich verspreche mir zum Beispiel von bestimmten Büchern, habe ich mir sehr viel mehr versprochen. Ich habe gedacht, die ganze Republik wird auf dieses Schäuble-Buch fliegen. Weil, um einfach nochmal die Geschichte aus seinem Blickwinkel mitzukriegen, ist doch irre spannend. Mhm. Nö. Nicht so.
Und, ja, wobei es ja schon eine ganze Weile auf der Bestsellerliste auch stand.
Ja, aber ja. Ich sehe es ja auch im eigenen Laden, wie es abgeht. Ne? Mhm. Also da gibt auch ganz viele Bücher auf der Bestsellerliste, die verkaufe ich ungefähr ein halbes Mal im Jahr.
Was für Sachbücher werden bei Ihnen gekauft und stellen Sie da auch Unterschiede fest? Also ohne jetzt irgendwie, dass ich jetzt von Ihnen irgendwie konkrete Zahlen hören will, einfach vom Eindruck her. Also zum einen, welche Sachbücher werden bei Ihnen gekauft und stellen Sie Unterschiede fest, was die Altersgruppen angeht?
Ja, die Leute in den mittleren Jahren sind stärker geschichtlich interessiert. Wir haben aber auch inzwischen so ein gesellschaftspolitisch-feministisches Programm vor Ort, was wirklich viele junge Frauen anspricht, also was ich auch gut finde. Es gibt einige ältere Leute, die Bücher bestellen, die wir nicht im Sortiment haben, aus gutem Grund. Und wenn mal eins auf der Bestsellerliste ist, wie der Wisniewski oder im Kopfverlag, die stelle ich mir nicht auf die Bestsellerliste, da kommt ein Schild hin, da steht, dass wir für so ein Buch keine Werbung machen wollen, aber wer es bestellen möchte, kann es gerne bei uns tun. So, finde ich wichtig, einfach Impulse auch nach außen zu geben. Und es gibt einige Leute in Friedenau, die sich gerne auch philosophisch auseinandersetzen. Die haben wir denn auch da, die Bücher. Also es ist ja, aber es ist wirklich, das ist schon sehr, sehr, sehr Friedenau.
Wie ist das beim Lesungspublikum? Also das Klischee über Buchlesungen lautet ja, dass entweder die grauen Köpfe das Publikum komplett dominieren oder zumindest die ersten Reihen. Wie sieht das bei Ihren Veranstaltungen aus?
Das ist zum Teil so, ja, klar. Aber zum Teil auch überhaupt nicht. Also es ist sehr bunt gemischt. Und also wir machen ja immer jede Veranstaltung bei freiem Eintritt. Von daher ist es immer eine Überraschungstüte, wie viele Leute kommen. Wir haben aber wenig Veranstaltungen, wo wir sagen, okay, hätten wir auch sein lassen können. Die meisten Veranstaltungen sind schon recht gut besucht. Und es gibt eben besonders gut besuchte auch, also wenn es wirklich auch sehr politische Themen sind. Das finde ich immer ganz schön, dass da wirklich viele Leute kommen. Und da ist auch gemischtes Publikum.
Sie sind seit 3 Jahren auch Vorsitzende des Börsenvereins Berlin-Brandenburg. Können Sie mal erklären, was der Börsenverein des deutschen Buchhandels so konkret macht und warum er überhaupt Börsenverein heißt? Das werde ich oft von Leuten von außerhalb der Branche gefragt. Das hat doch nichts mit Wertpapierhandel zu tun. Warum heißt er denn Börsenverein?
Oh Mann, da gab es mal eine Erklärung, die habe ich jetzt aber auch nicht parat, ehrlich gesagt. Ich weiß, dafür gab es eine ganz banale Erklärung, die in den Anfängen des Börsenvereins liegen, wo es noch nicht mal Wertpapierhandel gab.
Aber ich habe die Erklärung auch vergessen, sonst könnte ich jetzt einspringen.
Aber. Vielen Dank. Ja, was macht der Börsenverein? Der Börsenverein ist die einzige Lobbyorganisation, die sozusagen beide Seiten eines Handels in sich vereint. Also sowohl die Verlage als auch die Buchhandlungen. Normalerweise haben sie es ja, das quasi, es gibt ja auch den Handelsverband, ne? Und dann gibt's eben die, was ich, anderen Verbände, Lebensmittelindustrie oder Textilindustrie und so weiter, die halt die Sparten jeweils vertreten. Und hier, unsere Stärke liegt darin, dass wir beide Sparten, sowohl die Produktion als auch den Verkauf und den Vertrieb in einem Lobbyverband haben, zum einen. Unsere primäre Aufgabe ist, dass wir fürs Buch Werbung machen, fürs Lesen, dass wir versuchen, die Marke Buch zu stärken und dass wir ganz zentral dafür sorgen, dass die Buchpreisbindung in Deutschland erhalten bleibt. Da muss aber eben auch eine gewisse Vielfalt stattfinden. Deswegen sehen wir halt die Entwicklung von immer stärker werdenden Ketten, immer stärker werdendem Onlinehandel mit Sorge, weil da die Programme, die in den Läden angeboten werden, nicht so breit sind wie in den ganz kleinen Buchläden. Und wir sehen einfach auch, dass in den kleinen Buchläden, naja, viel mit Selbstausbeutung läuft. Dass man zum Beispiel Verlagsgehälter mit Buchhandelsgehältern wirklich nicht vergleichen kann. Also wir sind alle schon ein bisschen idealistisch unterwegs, kann man so sagen. Aber der Börsenverein selber versucht halt auch ja, Kommunikation zwischen Verlag und Buchhandel herzustellen. Versucht, nach außen zu gehen. Wir haben jetzt gerade das jüngste Beispiel gehabt, das Berliner Bücherfest. Weiß nicht, ob Sie da waren und das mitbekommen haben.
Nee. Mitbekommen, ja, aber da war ich nicht.
Wir haben jetzt in Berlin das große Glück und haben das letztes Jahr schon mal gehabt, dass der Senat Geld gibt. Weil wenn der Senat kein Geld gäbe, könnten wir dieses Bücherfest nicht machen. Und wir haben jetzt in diesem Jahr, im letzten Jahr war es genauso, 104 Stände auf dem Bebelplatz gehabt, wo Verlage und Buchhandlungen ihr Sortiment oder ihren Partnerverlag ausstellen konnten. 3 Veranstaltungszelte mit großartigem Programm, sowohl Sachbuch als auch Roman, als auch ein Kinderzelt. Und das ist eine wunderbare Werbung fürs Buch und dafür sorgt zum Beispiel der Börsenverein, indem er sowas anschubst. In diesem Jahr war unser Thema für dieses Bücherfest Demokratie und Meinungsvielfalt. Im letzten Jahr war das Thema fürs Bücherfest 90 Jahre Bücherverbrennung. Da jährte sich das zum 90. Mal. Und wir werden versuchen, das auch weiterzumachen. Wir sind natürlich abhängig von der Senatsspritze, gar keine Frage. Aber die haben auch schon sehr nett und vollmundig gesagt, sie wollen es weiter unterstützen. Wir hoffen, dass sie Wort halten.
Ich hoffe, dass viele Mitglieder des Senats diesen Podcast hören. Sie haben die Buchpreisbindung erwähnt. Das ist ja tatsächlich seit vielen, vielen Jahren ein Zankapfel, wenn man so will. Also es ist allen Marktliberalen, allen Marktradikalen ein Dorn im Auge. Insbesondere auf europäischer Ebene gerät die Buchpreisbindung immer unter Beschuss. Man muss auch dazu sagen, es gibt es ja nicht in allen Ländern. Also in England und in den USA gibt es das zum Beispiel nicht. Buchpreisbindung, Schweiz, genau. Buchpreisbindung heißt also, dass ein Buch wirklich überall in Deutschland dasselbe kostet. Es sei denn, die Buchpreisbindung wird aufgehoben, aber das wird sie halt in aller Regel nicht. Der Bestseller, das Fachbuch, das normale Buch, alle Kosten bei Thalia oder bei der kleinen Buchhandlung im Bayerischen Wald exakt dasselbe. Wie würden Sie Menschen außerhalb der Branche erklären, warum man das bei Büchern braucht? Bei anderen Produkten gibt es das ja auch nicht. Also Kritiker sagen zum Beispiel, naja, das Buch ist ja ein Wirtschaftsgut wie andere. Es gibt die absolute Massenware. Da leuchtet mir doch nicht ein, warum das jetzt als Kulturgut besonders geschützt werden muss. Verlage sind Wirtschaftsunternehmen. Das ist doch sozusagen eine Privilegierung, ein alter Zopf. Was würden Sie denen entgegnen?
Natürlich ist das Buch ein Wirtschaftsartikel, gar keine Frage. Aber wenn man das auf die Waage legt, Wirtschaftsartikel und Kulturartikel, geht die Balkenwaage bei Kulturartikel aber ganz steil runter. So, das ist wirklich das Schwergewicht. Wir bauen ja nicht Bücher wie Dosenbohnen. Wir machen Bücher, weil da ein Inhalt drin ist, weil wir von so einem Buch nicht wie bei Dosenbohnen nur satt werden wollen.
Andy Warhol hat Dosenbohnen zur Hochkultur geadelt, wenn man so will.
Ich mag Bohnen.
Ich auch.
Aber sie sind nicht vergleichbar mit der Inhaltsschwere eines Buches. So, das ist das eine. Das andere ist aber auch, wenn wir die Buchpreisbindung einstampften, dann könnten sie den kleinen Buchhandlungen und den kleinen Verlagen beim Sterben zusehen. Wir würden innerhalb eines halben Jahres maximal, wären wir weg. Weil, ich mache ein Beispiel, Anfang der 2000er Jahre, können Sie sich bestimmt noch erinnern, gab es ganz viele CD-Läden in der Stadt.
Ich erinnere mich lebhaft, ja.
Und dann kam Amazon. Und Amazon verkaufte CDs unter Einkaufspreis. Wir haben wahnsinnige Verluste damit gemacht. CDs waren nicht preisgebunden, wie früher die Schallplatte. Die Langspielschallplatte war preisgebunden bis 72.
Ach, das wusste ich nicht.
Dann nicht mehr, dann wurde die Preisbindung für Musik aufgehoben. Also, was hat Amazon gemacht? Amazon hat fleißig angeboten, unter Einkaufspreis angeboten. Die Leute haben alle ganz schön gekauft. Kennen Sie heute noch einen CD-Laden? Hier in der Stadt?
Auf Anhieb nicht, bei Dussmann, da gibt es eine CD-Abteilung. Ja. Aber das und es gibt halt die, Vinyl ist ja wieder sehr im Kommen, ne? Mhm. Also es gibt die spezialisierten Vinylläden, aber so ein CD-Laden wüsste ich jetzt auf Anhieb nicht, nee.
Das ist das Ergebnis. Das heißt, es würde ganz, ganz schnell passieren, dass wir kleinen Verlage und auch Buchhandlungen mit den großen nicht mithalten könnten. Also
die eben einfach ganz niedrige Preise anbieten
können. Die können niedrige Preise anbieten und die können es eine Weile durchhalten. Das können wir nicht. Ja, also das ist gar nicht drin. Das heißt also, das ginge auf Kosten der Vielfalt. Jetzt mit den vielen kleinen Verlagen, die wir auch in der Republik haben, und den vielen kleinen Buchhandlungen, bekommen sie eine Vielfalt an Themen. Und bei den kleinen Buchhandlungen kriegen sie nochmal eine ziemlich individuelle Beratung. Die bei den Ketten, ich will sie nicht ganz schlecht reden, aber die bei den Ketten nicht immer unbedingt gegeben ist. Und wenn sie das erhalten wollen, dann braucht es die Buchpreisbindung. Wir haben einmal auf einer Hauptversammlung hier in Berlin von damals noch Bundestagspräsident Norbert Lammert eine Rede gehalten bekommen, wo er uns ermahnte, wenn wir die Buchpreisbindung erhalten wollen, wir dafür zu sorgen haben, die Vielfalt zu unterstützen und zu erhalten. Also das ist der Ansatz, dass einfach viele Positionen, viele Meinungen, viele Impulse unterwegs sind und die eben auch vielfach dargestellt werden können.
Ja, und Sie haben ja im Laufe unseres Gesprächs auch an mehreren Stellen deutlich gemacht, zum einen die Funktion von Buchhandlungen quasi in der Gesellschaft zum einen und zum anderen auch von Sachbüchern. Sie sind ja als Neuverlegerin, wenn ich Sie so titulieren darf, sozusagen jetzt auch auf der Angebotsseite und insofern quasi in Doppelfunktion im Mitglied des Börsenvereins, also sowohl als Produzentin, Verlegerin, Programmmacherin, als auch als Distributorin eben im Handel. Was sind Ihre Pläne für den Nicolai Verlag? Also ich habe den Nicolai Verlag früher so, ich habe so in Erinnerung vor allen Dingen Bildbände, viel Berlin-Literatur, Historisches. Da gab es in den letzten Jahren eine Phase, wo das alles komplett wegfiel und der Nicolai Verlag primär so kurze politische Sachbücher etwas essayistischer Art machte. Wo wollen Sie hin mit dem Verlag?
Ja, das wird noch eine spannende Entwicklung. Also ich habe im Kopf, ich will eigentlich an diese Berlin-Tradition anknüpfen. Ich will an die aufklärerische Schiene anknüpfen, die eigentlich damals schon von Friedrich Nicolai geprägt wurde. Also der war ja damals ein unglaublicher Treiber der Aufklärung mit der Allgemeinen Deutschen Bibliothek, wo er Aufklärungsbücher rezensieren ließ. Ja, unglaublich. Den hätte ich gern kennengelernt. Und damit fange ich jetzt an. Wenn ich irgendwann ein bisschen mehr Geld auf der Kante habe, dann werde ich auch mal das eine oder andere oder den einen oder anderen Bildband, die erfolgreich bei Nicolai waren, neu auflegen. Aber Bildbände sind inzwischen so teuer, dass ich es mir derzeit noch nicht leisten kann.
Die Bildrechte, ne?
Und, ja, die ja. Bildrechte, auch der Druck. Der Druck ist wahnsinnig teuer geworden. Und ja, ich habe da so ein paar, die könnte ich mir vorstellen, aber wenn alleine so ein Bildband schon in der Herstellung 20.000 Euro kostet, dann wissen Sie, wie viel Sie davon verkaufen müssen. Und so, also fange ich jetzt erstmal an mit 3 Büchern über einen jüdischen Verleger, einen aktuellen, sehr quicklebendigen Reporter dieser Stadt und eine damals auch in Berlin lebende Schauspielerin, die sehr stark verwoben war hier in der Kulturszene der 20er Jahre.
Ich bin sehr gespannt und wünsche Ihnen auf jeden Fall schon mal viel Erfolg
dabei. Vielen Dank.
In unserem Podcast sprechen wir am Ende immer über ein Sachbuch, das dem jeweiligen Gast besonders gut gefallen hat. Es klang eben schon so ein bisschen an, aber mögen Sie kurz vorstellen, wen Sie sich ausgesucht haben?
Ja, Moshe Zimmermann. Moshe Zimmermann ist ein emeritierter Professor, der in, ich glaube, in Haifa lebt oder in Tel Aviv. Da geboren ist, nachdem seine beiden Eltern 37 oder 38 aus Hamburg emigriert sind. Da seine Laufbahn gemacht hat, Geschichte unterrichtet hat, nicht nur in Israel, sondern auch in Amerika und in Deutschland. Und der hat jetzt ein Buch herausgebracht, was auch auf der deutschen Sachbuchpreisliste stand. Nie wieder Frieden? Fragezeichen. Und hat dort die Situation beschrieben, wie kann man zu Frieden kommen? Gibt es überhaupt die Möglichkeit? Und hat sozusagen die Protagonisten, ob das jetzt die Hamas sind oder die Hisbollah oder Netanyahu oder sehr ausufernde Siedler benannt, die dem Frieden sozusagen im Weg stehen. Er ist ein Befürworter der Zwei-Staaten-Lösung und zeigt aber auch auf, wo man sich zurückziehen müsste. Also eben nicht mehr diese Siedlungspolitik machen, die jetzt auch immer noch vorangetrieben wird von Netanyahu und seiner rechten Regierung. Ja, natürlich auch die Hamas befrieden, wie auch immer, lasse ich jetzt offen, und politisch an einer Lösung arbeiten, weil die Hamas benutzt die palästinensische Bevölkerung und benutzt damit natürlich auch die israelische Bevölkerung. Und es müsste ein Aufeinanderzugehen stattfinden, was aber jetzt nicht möglich ist, nicht mit dieser Regierung. Er kritisiert sie scharf, was ich auch richtig finde. Sonst tun sich ja deutsche Menschen immer schwer, Israel-Politik zu kritisieren. Aber wir müssen schon mal unterscheiden zwischen Israel-Politik, wie sie aktuell stattfindet, und dem jüdischen Glauben respektive Antisemitismus. Und das passiert meines Erachtens in der heutigen Zeit leider viel zu selten, dass auch unterschieden wird. Und deswegen finde ich es gut, Moshe Zimmermann stellt einfach die Situation auf die Füße und bringt einen in die Lage, darüber nachzudenken und seine eigenen Positionen zu finden.
Das war im Grunde schon die Antwort auf meine Frage, was Ihnen an dem Buch besonders gut gefallen hat. Es ist ja ein relativ kompaktes Buch, nicht sehr lang. Ich bin tatsächlich gerade dabei, es selber zu lesen. Mir gefällt tatsächlich auch die Unaufgeregtheit, die Klarheit, mit der er schreibt. Und das ist angesichts des Themas fast ein bisschen überraschend, auch seine Humorfähigkeit, seine Ironie, die hin und wieder immer mal
so aufblitzt. Ne?
Ja, genau. Ja, Moshe Zimmermanns Buch ist im Propylaen Verlag erschienen, in diesem Jahr, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ist auf jeden Fall nach dem 7. Oktober und auch als sozusagen Antwort auf den 7. Oktober geschrieben worden.
Genau.
Frau Tittel, ganz herzlichen Dank, dass Sie da waren. Das war total interessant. Hat mich sehr gefreut.
Vielen Dank. Mir hat es auch Spaß gemacht und ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg mit dem Podcast.
Dankeschön.
Das war Table of Content. Der Sachbuch-Podcast mit Christoph Blome, produziert von Saga Media.